Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen. Der Podcast von highstreet.com und der Aachener Grundvermögen. Von Fachleuten mit Fachleuten. Für lebendige Innenstädte mit Zukunft. Mit Julian Angenfort und Sonja Nees.
Herzlich willkommen zu Warum Innenstadt? Impulse für unsere High Streets von morgen. Wir sind Sonja Nees.
Und Julian Angenfort. Hallo.
Bei uns im Studio ist heute die Stadtplanerin, Professorin Jasmin Utko. Hallo Jasmin, schön, dass du heute hier bist.
Ja, hallo, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Jasmin ist Mitinhaberin des Büros Stadtgut in Bochum. Außerdem lehrt sie seit 2003 an unterschiedlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, hat unter anderem seit 2018 die Professur Städtebau und Planungspraxis an der Fakultät Architektur an der Technischen Hochschule Köln inne. Wir, also Julian und ich, haben Jasmin kennengelernt im Rahmen des Moduls Öffentlicher Raum des Masters Städtebau NRW, in dem die Studierenden nämlich sich mit den zentralen Kölner Einkaufslagen, Hohe Straße und Schildergasse auseinandersetzen. Jasmin, in deiner Einleitung in diesem Seminar hast du den Studierenden den Impuls mitgegeben, dass sie bedenken sollen, dass die Innenstadt morgens eine andere Stadt ist als mittags oder nach Ladenschluss. Und da wussten wir, dich wollen wir im Podcast haben.
Bevor wir aber so richtig ins Thema starten, kommen wir ja zur Eingangsfrage, die wir allen unseren Gästen stellen, nämlich: Was muss eine Innenstadt haben, damit du da gerne hingehst? Warum gehst du gerne in die Innenstadt?
Also so wie die Innenstadt jetzt im Moment ist, gehe ich gar nicht so oft in die Innenstadt. Also es ist eigentlich eher die Ausnahme, würde ich sagen, wenn man denn dann Innenstadt nur mit den zentralen Einkaufslagen assoziiert. Für mich ist Innenstadt eigentlich ein Ort mit einem vielfältigen Angebot. Und da gibt es natürlich auch Standorte in der Kölner Innenstadt, die ich immer mal wieder besuche. Dann sind es aber mehr die Kulturorte oder vielleicht auch gastronomische Angebote ganz unterschiedlicher Art, die mich dann in die Innenstadt locken.
Und das betrifft dann sowohl Köln als auch dann deine Stadt, wo du wohnst, in Bochum, richtig?
Ja, genau. Ich lebe in Bochum und da lebe ich tatsächlich in der Innenstadt und das hat dann auch gleich einen ganz anderen Charakter. Also okay, da ist für mich Innenstadt eben mehr als nur der Ort, an dem ich irgendwelche Dinge aufsuche, sondern es ist halt meine Nachbarschaft. Es ist mein Wohn- und Lebensort und deshalb verbinde ich da natürlich etwas anderes damit. Also das ist sicherlich auch nochmal ein ganz entscheidender Unterschied mit einem Blick auf die Innenstadt.
Ne? Also ja, definitiv, wenn man so nah dran ist.
Ja. Aber wohnst du richtig, also wie man jetzt sagen würde, mitten im Herzen der City oder ist Innenstadt, was ist denn Innenstadt für dich überhaupt? Wie definierst du Innenstadt? Was unterscheidet das vielleicht auch von anderen Vierteln?
Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also ne, wenn wir über Innenstadt sprechen, sind wir ruckzuck bei den zentralen Einkaufslagen. Wenn man auf den Stadtplan guckt, und das trifft nicht nur auf Köln zu, sondern auf alle anderen Innenstädte gleichermaßen, dann geht es immer um einen größeren Bereich, der vielfach durch Verkehrstrassen formuliert wird oder definiert wird. Häufig sind es halt alte Strukturen, geschliffene Wallanlagen oder. Also was dann so klassischerweise auch die Begrenzung der Innenstadt ausmacht. Und wenn man dann da einsteigt, dann ist Innenstadt natürlich viel mehr als nur Einkaufslage. So, ne? Aber ich würde Innenstadt eben schon so definieren, dass sie so ein bisschen die gute Stube der gesamten Stadt ist. Also die Innenstadt ist nicht das klassische Wohnviertel oder das Quartier, sondern die Innenstadt ist eigentlich der Ort, an dem die höchste Dichte ist, an unterschiedlichsten Nutzungsangeboten, an auch baulich-räumlicher Dichte, an Repräsentation, genauso wie eben Hochkultur oder besondere andere Einrichtungen. Und Einkaufen ist ein Aspekt, der dann dazu gehört.
Findest du denn, dass das in unseren Innenstädten zurzeit möglich ist in Deutschland? Also eben all dieses zu finden oder ist das zu sehr auf eines konzentriert?
Also was wir, glaube ich, so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, dass Innenstadt auch Wohnort ist. Auch wenn es kein klassisches Viertel ist, meine ich, muss Wohnen eigentlich eine ganz zentrale Nutzung sein für Innenstadt. Und das haben wir so ein bisschen aus dem Blick verloren. Also über die Jahre ist Innenstadt doch ganz, eigentlich an fast allen Orten, vor allem eben immer mit Einkaufen und Arbeit und dann ist Büroarbeit gemeint, assoziiert worden. Okay. Aber eben weniger dem, was halt so das Wohnen und den entsprechenden Angeboten angeht. Und da würde ich schon sagen, da könnte man nochmal deutlich nachlegen und vor allem damit auch dafür sorgen, dass Innenstadt nicht eine 9-to-5-Angelegenheit ist, sondern eben auch wirklich eine 24-Stunden-Stadt sein kann.
Mhm. Ja. Was kann Stadtplanung denn in dem Bereich dann leisten, was die Innenstadt angeht? Also wer sind da so die Akteure, wer müsste da zusammenkommen, damit Stadtentwicklung halt auch für die Innenstadt, für die Zukunft gut aufgestellt ist?
Es müsste vor allem auch nochmal eine andere Steuerung geben. Da würde ich schon die öffentliche Hand auch nochmal stärker mit ins Boot holen. Ich würde oder behaupte auch, es hat halt vielfach einen Ausverkauf der Innenstadt gegeben, weil man vor allem renditeorientiert daran gegangen ist. Da ist die Politik sicherlich gefragt, auch zu sagen, wir behalten ganz bewusst Flächen in der Innenstadt, in denen wir Angebote machen, die wir auch steuern können. Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Also ein gern genommenes Beispiel in der jüngeren Zeit ist ja das Etablieren von dritten Orten, also eben tatsächlich Einrichtungen zu schaffen, die erstmal konsumfrei nutzbar sind und der Stadt Gesellschaft zur Verfügung stehen. Und das kann nach Ort und Lage auch passgenau immer wieder anders gefüllt werden. Also vielfach sind Bibliotheken oder Volkshochschulen die Kern- und Ankernutzung. Aber genauso kann das halt verknüpft werden mit irgendwelchen Repair-Angeboten, mit Studienangeboten, also Bildungsthemen, mit was weiß ich was alles. Also ne, ich denke da immer an diese Bibliothek, die vor einiger Zeit in Helsinki entstanden ist. Das ist ja so ein ganz prominentes Beispiel, in der halt Nähmaschinen zur Verfügung stehen oder Computerarbeitsplätze, denen sich die Leute treffen, um gemeinsam an irgendwelchen Dingen zu schrauben, an denen man aber auch einfach nur rumsitzt und liest und sich trifft oder Gesellschaftsspiele spielt. Also dass es tatsächlich Räume gibt, die was mit Begegnungen zu tun haben. Und das, glaube ich, hat man einfach ein bisschen aus dem Blick verloren. Das ist eher sowas, da sagt man dann, das findet in einem Gemeindezentrum oder auf Quartiersebene irgendwo statt. Da, glaube ich, hatte Corona jetzt auch nochmal einen Anteil dran, sondern schon festgestellt hat, dass eben auch die Innenstadt eigentlich mehr können muss und auch die öffentlichen Räume mehr können müssen, als sie es bislang leisten können.
Wie geht denn dann deine Stadtplanerin an die Ausgangslage dran? Was genau guckst du dir an? Was stellst du fest? Wie vermittelst du es? Wie muss man sich das vorstellen, was du machst?
Auch das ist natürlich ein weites Feld. Also ne, die Problemlagen sind vielfältig. Also es gibt halt Städte, die haben ein wahnsinns Leerstandsproblem. Das trifft jetzt auf Köln nicht zu. Hier ist es immer noch ein wahnsinnig überhitzter Markt. Es ist eher umgekehrt, dass man sagt, es gibt eigentlich keine Flächen in Köln, die man jetzt genau mal so denken kann oder die Stadt Köln jetzt erstmal erwerben kann, um solche Dinge auch zu implementieren. Und dann gibt es aber andere Städte, die eben ein riesen Leerstandsproblem haben und da kommen die Städte nicht an die Immobilien, weil die Investoren irgendwo auf den Seychellen oder sonst wo in irgendeinem Fonds sitzen. Und da gibt es natürlich stadtplanerische Instrumente, mit denen man vorgehen kann. Also jetzt aus der beruflichen Praxis kann ich berichten, dass immer mehr Städte dazu übergehen, auch zu sagen, wir machen Sanierungsgebiet aus unserer Innenstadt. Also ne, es ist halt nach Baugesetzbuch eine Möglichkeit, um sich selber ein Vorkaufsrecht zu verschaffen, um an Immobilien und Flächen zu kommen und eben auch wirklich neue Nutzungen in die Innenstadt zu bringen. Und das, glaube ich, braucht es einfach. Wir brauchen mehr Mischung und wir brauchen mehr Angebote, die auch ganz unterschiedliche Zielgruppen in den Blick nehmen.
Aber da sind wir jetzt, glaube ich, gerade auf einem guten Weg. Du hast es angesprochen, durch Corona, dass die Akteure, glaube ich, mehr zusammenrücken. Also die sich früher eher im Hintergrund gehalten haben, dass man jetzt auch miteinander redet und dann eher das große Ganze in den Blick nimmt, was ja auch wichtig ist beim Thema Stadtplanung oder Raumplanung, weil ja, wenn jeder für sich selbst denkt, dann funktioniert das vielleicht in guten Zeiten, sage ich mal. Und spätestens jetzt ist es halt Zeit, darüber nachzudenken, wie es in 5 oder 10 oder in 20 Jahren aussieht und das als Ensemble sozusagen zu denken und zu schauen, wie es funktionieren kann.
Ja, oder gerade so aus der Einzelhandelsimmobilien-Sicht, dass man dann auch vielleicht einfach mal erkennt, dass eben nicht die aktuelle Rendite, die man gerade erwirtschaften kann, immer das Maß der Dinge ist, sondern die Weitsicht, so, ne, dass ich halt alles, wenn ich vielleicht auch mal denjenigen nehme, der jetzt eben nicht die höchste Miete zahlen kann, dass es sich aber komplett positiv auf die ganze Lage auswirkt.
Ja, genau, und dass eben nicht der einzelne Player entscheidend ist, sondern dass eben das Zusammenspiel wichtig ist, weil das halt eben auch wirklich ein ganz wichtiger Baustein für die gesamte Stadtgesellschaft ist, diese Innenstadt. Ne? So, das ist eben nicht nur für ein einzelnes Thema relevant.
Ja.
Würde denn eine Stadt ohne so die typische Innenstadt überhaupt funktionieren? Könnte man dann von einer Stadt sprechen?
Naja, ich meine, man spricht dann eher von einer Siedlung, ne? Also das ist so der Klassiker. Also dann gibt es halt die Siedlungsbereiche. Also es ist ja auch total interessant, sich das mal anzugucken mit den Stadtgründungen der Nachkriegszeit. Davon gibt es ja auch einige in Deutschland. Ne? Wie hat das denn da mit der Zentrenentwicklung funktioniert? Und da muss man dann schon sagen, ne? So, das hat sich nicht so entwickelt, wie man sich das eigentlich ursprünglich gedacht hat. Also ne? So ein wichtiges Thema ist in dem Zusammenhang sicherlich auch nochmal so eine Identität, also ne, die vielfach natürlich auch über Architektur eine Prägung erfährt, aber eben auch, dass man unterschiedliche Zeitschichten ablesen kann, dass man da eben auch Historie erfährt, also oder tatsächlich erleben kann, das glaube ich gehört schon auch mit dazu. So, ne, selbst wenn es jetzt irgendwelche Urban Entertainment Center am Stadtrand gibt, die auch total erfolgreich sind, ne, so gar keine Frage, glaube ich aber schon, das, was die Leute mit Stadt oder mit Innenstadt assoziieren oder warum es überhaupt diesen Städtetourismus gibt, das muss man natürlich auch nochmal sagen.
Ja, stimmt,
ne?
Ja.
Das hat ganz viel damit zu tun, dass Innenstädte eben auch ablesbare Geschichte sind. Und auch das war ja eben eine Frage, was kann Stadtplanung leisten, ist ein ganz wichtiger Baustein. Also auch wenn alle über Denkmalschutz und Denkmalpflege fluchen, so, ne, ohne solche Regularien, glaube ich, hätten wir viel von dem nicht mehr, was wir heute haben und worauf wir stolz sind, ne, ja, so stimmt, in diesen ja. Innenstädten. Und so, glaube ich, gibt es halt stadtplanerisch oder im Instrumentarium der Stadtplanung über Satzungen und so Regelungs- oder Steuerungsmöglichkeiten, die Innenstadt zu dem machen, was wir dann halt auch mit Innenstadt assoziieren.
Also Abwechslung und Identität.
Es sind auf jeden Fall wichtige Bausteine, also Mischung gehört dazu, Dichte gehört auch in der Form dazu, also auch wenn wir freie Räume und öffentliche Räume brauchen, muss es da schon irgendwie enger zusammenkommen, so dass man das auch merkt, dass das ein besonderer Ort ist.
Gibt es denn Beispiele jetzt ja, aus Köln, Bochum oder sonst einer Stadt, wo du sagst, das ist ein Vorzeigeprodukt oder ein Quartier, irgendwie sowas, was ja, wo du sagst, das ist richtig gut gelungen?
Also da gibt es ganz unterschiedliche Themen, ne, dass ich jetzt sagen würde, die eine Stadt hat es geschafft und die ist jetzt die, die super ist, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde immer eher gucken, wie sind die strategisch daran gegangen und was kann man daraus lernen für die eigene Stadt. Ich glaube, da gibt es auch keine Blaupause. Also ich finde, hat man ja auch schon mal sowas wie jetzt eben in Barcelona ne, mit diesen Superblocks, also zu sagen, man nimmt den Verkehr raus. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, auch für Köln, ne, einfach über die Verkehrsstrukturen hier nachzudenken, in Teilen auch zu beruhigen, weil ich glaube, so Verkehrstrassen sind auch stadträumliche Barrieren, ne, die da im Weg sind. Und da ist beispielsweise Paris ein interessantes Beispiel, also mit der 15-Minuten-Stadt, ne, die halt wirklich darauf setzen, dass man in 15 Minuten alle Funktionen in der Stadt erreichen kann, was jetzt nicht nur ein Innenstadtthema ist, ne, sondern eigentlich die Gesamtstadt betrifft. Aber auch da geht es natürlich darum, die Automobilität zurückzudrängen und den öffentlichen Raum auch wieder nutzbar zu machen. Und Kopenhagen ist seit den 60er Jahren dran und sicherlich ein gutes Beispiel, weil da kann man sich es tatsächlich auch angucken. Also da ist das schon gelebte Praxis. Na, aber an sich, also ich habe jetzt halt Beispiele gebracht, die alle eigentlich mit diesem Thema Mobilität eng verknüpft sind, aber eben auch mit Nutzungsmischung. Und andere Beispiele sind natürlich auch das Pflegen der historischen Substanz, also dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Und eben auch dieses Thema Mischung weiterzudenken. Also, dass man auch sagt, nicht nur das, was da ist, erhalten und Fußgängerzone mit Einkaufen jetzt immer unbedingt zu sichern, sondern vielleicht auch zu sagen, der Einkaufsbereich wird nochmal reduziert und wir bringen nochmal neue Themen in die Innenstadt, ne, so die vielleicht sonst immer eher im Gewerbegebiet angelegt waren. Dass man schon sagt, ne, hat man vielleicht auch planungsrechtlich mal als wenig innenstadtverträglich gesehen, aber warum soll man nicht heute auch mit großen Sportanlagen in der Innenstadt Leute ziehen und eben auch Gemeinschaft und Begegnung initiieren oder eben auch damit festigen, also dass man da auch wieder Leute in die Stadt kriegt, die sonst gar nicht in die City gehen würden.
Ja, das sind schon erstaunliche Bilder, die man da dann auch aus Paris sieht. Immer diese Vorher-Nachher-Bilder in Berlin in der Friedrichstraße hat man es ja auch gemacht oder versucht, so nach dem Motto, vorher Auto, jetzt Fahrrad oder Fußgänger. Aber ich glaube, das ist in Deutschland an ganz vielen Stellen noch ein langer Weg. Gerade diese Autoprägung, das ist irgendwie was ganz Spezielles in Deutschland. Da tut man sich immer schwer, aber ja, sicherlich bietet großes Potenzial, wenn man halt sowas. Ich glaube, in Köln ist man ja gerade mit der Ehrenstraße dran.
Und der Deutzer Freiheit. Die Deutzer Freiheit ist auch so ein Versuch gerade, ne? So ein Verkehrsversuch über ein Jahr. Da werden wir jetzt mit Studierenden auch nochmal was machen. Aber die Kölner Ringe, also ne, auf Grundlage der Ringfrei-Initiative, bürgerschaftliches Engagement, ist es ja auch gelungen, jetzt fast durchgehend einen Autostreifen zu einem Fahrradstreifen zu machen. Also ne, diesen Fahrradverkehr von den Fußwegen wegzukriegen. Und damit verteilt sich ja auch der öffentliche Raum neu. Also ja. Ansätze gibt es, ne, aber es ist natürlich noch ordentlich Luft nach oben. Es passiert schon was und ich glaube, da könnte man, also deshalb habe ich die Beispiele Barcelona und Paris gebracht, strategisch nochmal ganz anders rangehen. Aber was natürlich genauso wichtig ist, ist die Entwicklung oder Weiterentwicklung der Immobilien und des Nutzungsangebotes. Und da ist das Erdgeschoss elementar, ja, auch in der Verlinkung mit dem öffentlichen Raum. Also ne, das zusammenzudenken, ja, offene Erdgeschosse oder auch Angebote, die offen sind, in den Erdgeschossen zu implementieren, also jenseits von reinen Handels.
Jetzt wollte ich wollte das gerade ansprechen, weil das Erdgeschoss ist ja auch einfach die interessanteste Lage für den Einzelhandel. Schließt sich das miteinander aus? Kann man das kombinieren?
Ich würde das auf jeden Fall kombinieren. Also warum sollte das nicht so sein, ne?
Also dass der Einzelhandel quasi auch mitmacht dafür, den öffentlichen Raum auszuweiten ins Erdgeschoss hinein?
Beispielsweise. Also ne, ich sehe da gar keine Widersprüche. Ne? Also ich würde auch denken, dass nicht zuletzt auch der Einzelhandel davon profitieren kann, wenn mehr Menschen in die Innenstadt kommen, die vielleicht nicht originär für den Einzelhandel kommen, sondern vielleicht mit ganz anderen Angeboten und dass sich das aber trotzdem ganz gut verschränken lässt.
Auf jeden Fall, ja.
Dieses Verknüpfen von kleineren Manufakturen, von Werkstätten, von Leuten, die wieder irgendwelche Dinge produzieren, sich aber in der Regel kaum ein Ladenlokal leisten können, also ne, weil dann eben so ein Markt wie Köln auch wahnsinnig überhitzt ist. Das ist dann im Ruhrgebiet vielleicht nochmal was anderes, aber das Klientel in Köln natürlich interessanter. Ne, so. Aber wenn sich dann da die Großen vielleicht genau mit solchen Themen auch zusammentun, kann das auch wieder interessant werden. Ne? Also wenn unser einen jetzt irgendwie shoppen geht, dann ist man doch eher geneigt, mal zu gucken in den kleinen Seitenstraßen, was hat sich denn da so entwickelt und was tut sich da? Weil in den zentralen Einkaufslagen weiß man eigentlich schon, was einen erwartet. Ja. So, ne? Das sind dann vor allem halt die Filialisten. Ne? Aber da, wo es dann halt ein bisschen bunt und lebendig wird, und da würde ich auch einen Anknüpfungspunkt sehen für die, ich sag mal, großen Player, vielleicht auch nochmal mit den Kleinen was zu unternehmen.
Aber es gibt ja, solche Beispiele gibt es ja schon. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass es noch gar nicht gibt. Also zum Beispiel im K2 in Düsseldorf, da ist im Görz, in dem Schuhgeschäft ja auch ein Café und mit drin und man kann Marzipan kaufen und Pflanzen und Secondhand-Fläche gibt es.
Genau. Also, ja. Genau, aber darum geht's. Das meine ich halt mit dem Verbinden. Ne? So. Ja. Und warum sollte man das nicht noch viel, viel stärker denken?
Ja.
Also ne, ich glaube schon, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Oder das, was ich sagte mit der Bibliothek in Helsinki, dass da jetzt Nähmaschinen stehen, warum soll das nicht mal in irgendeinem Laden sein? Mhm. Also, dass man da Workshops macht. Also wir haben in Bochum ein Stoffgeschäft, die halt auch regelmäßig Nähkurse machen. Das findet alles in dem Laden statt. Ne? Also super clever. Ja, warum denn nicht? Ja, ja. Ne? So läuft es auch eigentlich. Ja. Ne, und so würde ich halt sagen, kann ich mir noch viel, viel mehr Synergien vorstellen. Ne? Warum sollen auch nicht in solchen Lagen Arbeitsräume für Studierende sein, wenn eine Hochschule in der Stadt ist? Das muss nicht im Erdgeschoss sein, aber in so einer Verbindung. Oder auf einem Dach von einem Parkhaus eine Skaterbahn oder.
Also. Und schon wüsste man, wohin mit seinen Kindern, wenn man einkaufen gehen möchte in der Innenstadt. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Man geht in die Innenstadt, man kann fast nirgends irgendwie mal auf Toilette gehen, sich die Hände waschen, sich ausruhen mit den Kindern, die Kinder spielen lassen, die Kinder versorgen, ja, oder gerade auch ältere Leute sich nicht ausruhen.
Ja, und konsumfreie Angebote ist echt Mangelware. Und das hat eben auch was damit zu tun, dass ein wahnsinniger Druck auf dem Markt ist, also oder auf dem Boden ist. Ne, und das ein bisschen zu entzerren, da würde ich mir schon mehr Steuerung der öffentlichen Hand wünschen. Muss man einfach mal gucken, wie man das so hinkriegt über die Jahre. Und gleichzeitig halt auch mehr Engagement der Akteure, die vor Ort schon tätig sind, die ja alle auch verstanden haben, dass es so nicht weitergehen kann. So, ne? Und sich da zusammenzutun und eben auch genau jenseits dieser klassischen Mainstream-Aktivitäten mal zu gucken, ne, was können wir eigentlich in unserer Stadt tun, um vielleicht auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, eine Gemeinwohlorientierung, was weiß ich was zu stiften, ne, was unsere Innenstadt vielleicht nochmal abhebt.
Abschließende Frage, was müssen denn Innenstädte aus deiner Sicht in Zukunft leisten, damit auch Kinder und nächste Generationen noch gerne in unsere Innenstädte gehen?
Oder wieder, wenn du gar nicht gerne in die Innenstadt gehst, ne?
Ja, ich habe ja differenziert. Also ne, so die klassischen Einkaufslagen sind vielleicht jetzt nicht mein erster Anlaufpunkt, wobei da bin ich auch schon mal, um irgendwas einzukaufen. Also das, was ich mir wünsche für die Innenstädte, für mich und auch für die nächsten Generationen, ist eine nutzungsgemischte Innenstadt, eine Innenstadt, die vielfältige Angebote bereithält, also in der ich natürlich weiterhin auch irgendwas konsumieren kann, aber vor allem auch Dinge erleben kann, konsumfrei. Also ist für mich super wichtig, die ein nettes Wohnen ermöglicht. Auch wenn das jetzt nicht das klassische Quartier ist oder das Viertel ist mit der Innenstadt, muss es aber trotzdem Kindergärten in der Innenstadt geben, die interessant sind oder die halt gut funktionieren und nicht einfach nur einen Restraum bespielen. Es muss gute Bildungsangebote geben, also eigentlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen Angebote in einer hohen Dichte bereithalten. Also das, was ich eigentlich schon gesagt habe, das wünsche ich mir für die Zukunft mehr denn je.
Ja, wir uns auch, okay. Oder?
Ja. Sehr gut für den Podcast, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Darum geht es ja, neue Impulse. Aber ich finde ja zum Beispiel noch ganz kurz abschließend, hätte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen können, in die City, also in die Innenstadt zu ziehen, weil alleine schon der Supermarkt gefehlt hat. Die kommen ja jetzt langsam, ne? Oder so. Also gibt ja schon Entwicklungen so, dass es vielleicht auch ein lebenswerterer Wohnraum.
Ja, und ich kann jetzt sagen, ich lebe in Bochum in der Innenstadt. Ich kann zu Fuß ins Theater gehen, ich kann zu Fuß ins Kino gehen. Ich kann zu Fuß eigentlich alle Dinge tun. Ich genieße das total. Ja. Ich finde das spitze, dass ich nicht erst sonst wohin muss. Ja. Also, ne, und diese Vorteile noch mal ein bisschen stärker rauszustellen. Und Supermärkte haben wir Gott sei Dank auch in der Innenstadt. Aber ne, es gibt dann eben auch den Markt. Und ne, solche Dinge, die vielleicht in der Innenstadt auch nochmal attraktiver sind als in irgendeinem Stadtteil, die man eben auch ganz stark mit Wohnen verknüpfen kann. Ja. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Anhaltspunkte und auch Anknüpfungspunkte, die Innenstädte nach vorne zu bringen.
Bevor wir jetzt hier alle zerfließen, es hat in diesem Studio gerade gefühlt 35 Grad. Wir danken uns ganz herzlich, Yasemin, dass du bei uns warst im Podcast Warum Innenstadt. Wir verlinken euch natürlich alle wichtigen Links zu weiterführenden Publikationen von Yasemin und Artikeln und natürlich auch zu ihrem Stadtplanungsbüro Stadtgut verlinken wir euch in den Shownotes. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Wir sagen Tschüss.
Auf Wiedersehen. Mal. Ja.
Danke euch für die Einladung.
Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen.